Nach dem Robert-Habeck-Special vergangene Woche hier im Presseclub wollen mehr als ein Drittel der Deutschen Habeck zurückhaben und nur weniger als ein Viertel Albrecht von Lucke und Nikolaus Blome. Friedrich Merz lädt seine zerbrosiulende Koalition ins Kanzleramt, spendiert lecker Salat und Weißwein und Bier. Und man muss sagen, selten waren Alkoholiker besser investiert als für diese Teambuilding-Maßnahme. Denn sollte Schwarz-Rot das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der demokratischen Parteien ebenfalls verampeln, wird Deutschland sein braun-blaues Wunder erleben. Deshalb können sich die Koalitionsspitzen von mir aus jede Woche amtlich einen hinter die Binde kippen. Unterdessen rüstet Deutschland kräftig auf. Milliarden fließen in die Bundeswehr. Irgendwas mit Wehrdienst soll kommen. Zeitenwende statt Friedensdividende, Abrüstung wird zum Fremdwort. Grund dafür ist Putins barbarischer Krieg gegen die Ukraine. Doch was heißt es konkret, wenn die deutsche Sicherheit auch im Donbass verteidigt wird? Was heißt das wiederum für die Bundeswehr, die jahrzehntelang kaputt gespart wurde und jetzt mit Kohle zugeschüttet wird? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Julia Weigel, Journalistin für Sicherheitspolitik und Co-Host des NDR-Podcasts Streitkräfte und Strategien. Sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit allem, was für unsere Sicherheit relevant ist und hat dabei natürlich ganz besonders die Bundeswehr im Blick. Hasnain Kasim ist Journalist und Autor und auch er hat die Bundeswehr im Blick, lange sogar von innen, denn er hat es dort bis zum Marineoffizier gebracht, bevor er in den sicheren Hafen, würde ich mal sagen, des Journalismus wechselte. Und Pascal Beuker, er ist Inlandsredakteur bei der Taz, er blickt kritischer auf die grassierende Aufrüstungseuphorie und die Pläne, die Bundeswehr mächtig aufzustocken. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht zum Beispiel lehnt er ab. Seinen eigenen Kriegsdienst hat er damals, als man das noch musste, verweigert. Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr da seid.
Moin Moin aus Hamburg.
Hallo. Hallo.
Ja, wir müssen kriegstüchtig werden. Mit diesem Satz hat Verteidigungsminister Boris Pistorius im Herbst 2023 eine Debatte ausgelöst, denn er hatte damit angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht nur die Bundeswehr gemeint, sondern unsere Gesellschaft, also uns alle. Damit hat er uns, na, eher friedensliebenden Deutschen einen harten Brocken hingeschmissen. Hasnain, du als ehemaliger Marineoffizier, ist es richtig und wichtig, dass wir kriegstüchtiger werden?
Also zunächst mal zuckt man ja bei diesem Wort kriegstüchtig zusammen. Also gerade wenn man sich überlegt, wie wir...
Auch du.
Ja, auch ich, wenn man sich überlegt, wie man in den vergangenen Jahrzehnten gelebt hat, relativ friedlich. Und ich war ja in der Bundeswehr 6 Jahre lang insgesamt in der Zeit nach dem Kalten Krieg. Mhm. Und da war aber die neue Weltordnung noch gar nicht klar. Die alte ist zusammengebrochen, ja, also Ostblock, West, der und der Westen. Und das neue war nicht klar. Aber es war irgendwie immer klar, ich muss nicht in den Krieg. Irgendwie, also das war weit weg. Und jetzt kam das dann so Stück für Stück, peu à peu, erst in Europa. Wir hatten den Jugoslawienkrieg, Afghanistan. So, und jetzt plötzlich ist es aber wirklich so eine reale Sicht der Dinge, dass es sein kann, theoretisch, dass wir angegriffen werden. Ich meine, wir werden schon von Russland angegriffen auf andere Art und Weise, hybrid, virtuell, im Netz und so weiter. Also eigentlich sind wir ja schon in irgendeiner Form von Konflikt. Ich will das nicht Krieg nennen, aber es ist ein Konflikt, den wir haben, der so, und dann kam dieses Wort kriegstüchtig und da ist man, also ich bin da schon zusammengezuckt, viele meiner Freunde sind zusammengezuckt, aber ich glaube, dass Pistorius recht hat. Wir müssen uns einfach mit diesem Gedanken auseinandersetzen, dass so etwas möglich ist, dass wir angegriffen werden. Wir müssen uns überlegen, wie können wir uns wehren? Unser Partner USA ist mittlerweile gar nicht mehr so stabil an unserer Seite. Also wir haben einfach eine schwierige Situation, dass wir als Deutsche und als Europäer uns überlegen müssen, was können wir tun, was müssen wir tun, um kriegstüchtig von mir aus oder wehrtüchtig zu sein, uns verteidigen zu können, uns wehren zu können. Und ich glaube, deswegen ist das richtig.
Dieser Begriff, der auch dich hat zucken lassen, der stand natürlich in einem Kontext. Und wir hören mal ganz kurz als Grundlage rein, was Boris Pistorius da genau gesagt hat.
Wir müssen angesichts dieser weltpolitischen Lage ehrlich sein. Der Krieg ist zurück in Europa. Deutschland und seine Verbündeten müssen sich mit der neuen Bedrohungslage auseinandersetzen. Besonnen und ernsthaft. Die internationale Ordnung wird überall auf der Welt angegriffen. Wir brauchen daher Führungsfähigkeit, wir brauchen Wehrhaftigkeit und wir brauchen einen realistischen Blick auf die geopolitischen Herausforderungen, die sich uns stellen und die noch auf uns zukommen werden. Für die Bundeswehr, genauso wie für unsere Gesellschaft, bedeutet das, wir müssen kriegstüchtig werden. Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, das klingt ungewohnt und viele erschreckt es. Aber ich sage das nicht unüberlegt, sondern ich sage das sehr überlegt und nicht mit Leichtfertigkeit. Die Zeitenwende war und ist ein Wendepunkt für unsere gesamte Gesellschaft.
Soweit Boris Pistorius. Pascal, ich habe eben schon gesehen bei den Ausführungen von Hasnain, dass du doch skeptisch geguckt hast, als er sich auch zum Begriff kriegstüchtig bekannt hat. Wie klang und wie klingt dieser Begriff, diese Aussage für dich?
Also für mich klingt der Begriff nicht nur hart, wie es Pistorius gesagt hat, sondern es klingt für mich auch falsch. Angesichts der deutschen Geschichte von zwei Weltkriegen, wo Deutschland schon mal sehr kriegstüchtig war, finde ich, verbietet sich in der Politik eine solche Begrifflichkeit. Zudem, wenn man mal genau guckt, Deutschland sei da leider seit Mitte der 90er Jahre ja wie in gewisser Weise ja wieder kriegstüchtig ist. Das haben die Menschen in Jugoslawien erfahren, das haben die Menschen zum Beispiel in Afghanistan erfahren, wie kriegstüchtig Deutschland da leider noch ist. Das waren falsche Einsätze. Wo ich aber trotzdem Kasim zustimme, ist, dass Deutschland verteidigungsfähig werden muss. Da sind wir dann wieder einer Meinung, auch was seine Beschreibung der derzeitigen Konfliktlage anbetrifft. Da hat er auch bewusst den Begriff Konflikt benutzt. Dem stimme ich auch komplett zu. Also die Bedrohung durch Cyber und ähnliche Aktionen. Und wenn man sieht, man hat einen russischen Präsidenten, der Killer nach Deutschland schickt, um im kleinen Tiergarten beispielsweise einen tschetschenischen Dissidenten zu ermorden. Und danach wird dann dieser Killer ausgetauscht und mit Umarmung begrüßt von Putin. Das zeigt, dass wir es da nicht mit einem friedlichen Menschen zu tun haben. Aber also in dem Punkt hätte ich keine Differenz.
Julia, wie blickst du auf den Umgang mit diesen Begrifflichkeiten? Ist für dich wehrtüchtig oder verteidigungsbereit dasselbe wie kriegstüchtig? Wo stehst du?
Ich glaube, das kann man schon synonym benutzen. Wie es gemeint wird, hängt natürlich immer vom Sprecher ab. Wie es aufgefasst wird, dann von den Zuhörenden. Ich würde Pascal Beuker zustimmen, verteidigungsfähig ist wahrscheinlich anschlussfähiger. Gleichzeitig, wenn Boris Pistorius und ja auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, wie er später gesagt hat, aufrütteln wollte und eine Nation, die zum Glück, sage ich immer, lange nur den Frieden gekannt hat, die meisten zumindest von uns, aufrütteln wollte und sagen wollte, wir sind zwar nicht mehr, also wir sind noch nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden und wir haben hier wirklich eine Bedrohung vor der Haustür, da ist natürlich das Wort kriegstüchtig sehr hilfreich. Es hat ja auch funktioniert.
Diese Wertschätzung, die für die Bundeswehr, für das Militärische an sich von der Spitzenpolitik, zumindest von den meisten in den vergangenen Monaten und Jahren gekommen ist. Hasnain, ist das für dich als ehemaliger Marineoffizier auch ein Stück weit Anerkennung seitens der Gesellschaft, die du dir als Offizier eigentlich immer gewünscht hast?
Ja und nein. Also ich habe mir schon Anerkennung gewünscht. Der Punkt ist, es kommt einem im Moment so vor, als würde man merken, huch, wir sind in einer Situation, wo wir was machen müssen und wir brauchen Militär und jetzt schätzen wir die mal wert. Jetzt ist plötzlich Geld da, relativ viel Geld sogar.
Sehr viel,
Was all die Jahre vorher nicht war. Es war eben zu wenig Geld da, die Bundeswehr ist schlecht ausgestattet und die Wertschätzung war ja überhaupt nicht da. Also ich habe das selber immer gemerkt, als aktiver Offizier damals noch, aber auch in der Zeit später, immer wenn man in den USA ist, dann ist da so eine Verehrung, wenn man in Uniform ist, sofort heißt es immer, we honor your service und das war mit Respekt.
Absolut, da wird vor Sportereignissen gesungen, aufgestanden, ja. Also höchste Wertschätzung.
Ich will das gar nicht vergleichen oder gutheißen, dass wir jetzt so eine Art Verehrung und Militärkult brauchen, das will ich gar nicht, aber dass man wenigstens anerkennt, dass da Leute sind, die bereit sind, im Grunde genommen letztlich auch ihr Leben möglicherweise einzusetzen, dass sie Dienst leisten für Deutschland und für unsere Freiheit, unsere Sicherheit. Das hätte ich mir früher schon immer viel mehr gewünscht. Ich weiß nicht, ob diese Wertschätzung heute da ist. Also sie kommt von der Politik, weil man erkennt, dass man Militär irgendwie braucht. Ich höre übrigens erstaunlicherweise seit 2022, also seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, von vielen Menschen, auch gerade von Kolleginnen und Kollegen, die sonst eher pazifistisch drauf waren, dass sie sagen, mittlerweile verstehe ich eigentlich, warum du zur Bundeswehr gegangen bist. Das, ich will nicht sagen, dass es mich freut oder dass ich jetzt so sagen kann, im Nachhinein Edgy Badge, ich habe recht gehabt. Aber mich stimmt zumindest zuversichtlich, dass da so ein Umdenken stattfindet, dass man die Notwendigkeit erkennt, dass man Militär braucht.
Aber liegt für dich auch eine Gefahr in einer kriegstüchtigen Gesellschaft? Ich meine, Soldaten und Militär, auch wenn sie gegen Wladimir Putin eingesetzt werden, sind ja zur Verteidigung, aber konkret auch zum Töten da. Und die Frage, ob du auch die Sorge hast, dass eine Verrohung der Gesellschaft stattfinden kann, gerade dadurch, dass man kriegstüchtig wird.
Natürlich kann das stattfinden. Also Militär, da besteht immer die Gefahr, dass es zum Staat im Staate wird. Ja, dass da, dass es sich abkoppelt, dass es dort Entwicklungen gibt, die schlecht sind. Die gab es ja immer schon. Wir haben ich will gar nicht von Rechtsextremismus reden. Wir haben da solche Vorfälle, wobei ich nie sagen würde, die Bundeswehr sei rechts, sondern es gibt dort eben Fälle. Es gibt da auch sehr viele Fälle. Es ist auch ein bestimmter Typus, der ja zur Bundeswehr gezogen wird. Politisch sehr links stehende, pazifistisch denkende Menschen gehen nicht zur Bundeswehr. Das ist auch in Ordnung. Aber natürlich gibt es da eine Gefahr. Das heißt, man muss genau drauf schauen. Es braucht eine Kontrolle, eine parlamentarische Kontrolle. Es braucht den sogenannten Staatsbürger in Uniform, wie man das ja bei der Bundeswehr nennt. Also ich glaube, die Konstruktion der Bundeswehr, so wie wir sie haben bei uns, eingebettet in unseren Staat, in unser Gefüge, das ist schon ganz ordentlich gemacht, glaube ich, dass da die Gefahr nicht besteht. Aber man muss halt eben trotzdem immer schauen und wachsam sein. Und deswegen übrigens, zu dem Thema kommen wir wahrscheinlich gleich, finde ich auch die Wehrpflicht so gut.
Da kommen wir auf jeden Fall zu. Julia, wir haben das schon über diese Soldatenfast-Verehrung in den USA gerade kurz gesprochen. Wie blickst du darauf? Brauchen wir auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte, was Pascal benannt hat, tatsächlich ein sehr viel positiveres Verhältnis zur Bundeswehr? Ich meine, seien wir mal ehrlich, Soldaten waren lange Zeit für viele Deutschen diese Nervsäcke, die sonntags die Fußböden der Deutschen Bahn durch Rumliegen verstopft.
Ja, es wird ja auch immer von einem oder wurde bis 2022 von einem freundlichen Desinteresse gesprochen. Und ganz ehrlich, ich möchte mich nicht aufschwingen, das Menschen vorzuwerfen. Also Menschen außerhalb der sicherheitspolitischen Bubble, die sich da die Tweets reinziehen von morgens bis abends und die Zeitungen lesen. Schauen wir uns doch mal um. Jeder hat ein mega stressiges Leben. Ich habe keine Kinder. Ich weiß nicht, wie das noch Leute mit Kindern machen. Da noch von jemandem zu verlangen, sich wirklich tief mit Sicherheitspolitik zu beschäftigen, das ist schon viel. Und also ich mache das niemandem zum Vorwurf, dass er sich seine Energie so einteilt, dass er die fokussiert auf das, wo er denkt, das ist jetzt gerade wichtig. Und wenn wir, wie gesagt, zum Glück so lange im Frieden gelebt haben, möchte ich das den Leuten auch gar nicht unbedingt vorwerfen, dass sie sagen, ich mache mit meiner Energie was anderes. Jetzt hat sich das geändert und jetzt ändert sich ja auch die Bedrohungsperzeption, wie es immer so schön heißt, Bedrohungswahrnehmung. Und die Aufmerksamkeit ist da und ich möchte da nicht mit Häme auf Menschen eigentlich blicken und die beurteilen.
Pascal, du hast eben die deutsche Geschichte erwähnt, meintest natürlich das dunkelste Kapitel oder beziehungsweise Deutschland als Initiator von zwei Weltkriegen. Was dich davon abhält, irgendwie ein positives Gefühl zu haben, wenn der aktuelle Verteidigungsminister von Kriegstüchtigkeit redet. Aber hältst du die Deutschen, die deutsche Gesellschaft, die deutsche Bundesregierung für auch nur annähernd vergleichbar mit denen, auf die du da hingewiesen hast? Und wenn das nicht so ist, muss es dann nicht irgendwann auch ein Umdenken in Sachen Kriegstüchtigkeit geben? Also kann es auch eine Kriegstüchtigkeit geben, die positiv eingesetzt wird und nicht so vernichtend aggressiv, wie es Deutschland in der Vergangenheit getan hat, die allerdings auch demnächst fast 100 Jahre her ist?
Das kann sein. Aber ich habe eben meine Skepsis und lass uns da mal nicht auf den Zweiten Weltkrieg gucken. Lass uns nicht aufs Dritte Reich gucken. Lass uns aufs Kaiserreich gucken. Wie schnell dort eine Gesellschaft tatsächlich in eine Kriegsbegeisterung umgeschlagen hat. Es hat noch kurz vor Kriegsausbruch große Friedensdemonstrationen gegeben. Und dann, wir wissen, gab es bei der ersten Abstimmung über die Kriegskredite keinen einzigen, der dagegen gestimmt hat. bei der zweiten Abstimmung noch einen einzigen, der dann übrigens zwangs eingezogen worden ist. Karl Liebknecht heißt dieser Mensch, der war damals noch Sozialdemokrat.
Genau, wurde also auch der Sozialdemokratie lange vorgeworfen, dass sie eben am Ende auch zugestimmt hat. Richtig, ja, ich erinnere mich übrigens aus, genau um diese Euphorie nochmal zu illustrieren, ich glaube an irgendeine Zeichnung, die ich mal gesehen habe, wo da Soldaten in einem Waggon Richtung Westgrenze führen und jemand da hingeschrieben hatten, auf in den Kampf, mir juckt die Säbelspitze. Also viele gingen damals tatsächlich auch mit Begeisterung und offenbar auch aus so einer Grundgelangweiltheit in den Krieg.
Ja, es gab sogar einen sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten, der sich sofort freiwillig gemeldet hat. Ein paar Wochen später war er dann tot. Also es ist interessant, wie schnell Stimmungen in der Gesellschaft kippen können, wie Feindbildproduktion funktioniert. Und das macht natürlich schon Sorgen. Und mir macht es auch Sorgen, wenn ich höre von Soldaten, die in Afghanistan eingesetzt worden sind, dass man die dann erzählen, dass mit den Bürgern in Uniform wäre alles Unsinn. Man muss jetzt auch wieder richtig vor allen Dingen Disziplin haben und gehorchen. Es gibt da komische Stimmungen. Es gibt übrigens auch natürlich, gibt es Rechtsradikale, vollkommen d'accord, nicht die Bundeswehr. Ganz und gar nicht. Aber es gibt sie. Es gab mal eine linken Abgeordnete, die hat jährlich abgefragt, was für rechtsextremistische Vorfälle es gab und hat das mal sehr detailliert gemacht. Wenn sich irgendjemand nochmal das Liedgut der NS-Zeit aneignen will, braucht er da nur nachgucken in der Beantwortung der Fragen durch die Bundesregierung. Also es ist einfach nicht unproblematisch und das sollten wir immer im Kopf haben. Zumal auch diese Erzählung, die haben das jetzt gerade mal wieder weggewischt. Tun ja so, als wir mit der Zeitenwende wäre dann ein neues Kapitel.
Wer ist die?
Wir jetzt hier in dieser Runde auch. Also ich habe das ja eben schon mal angemerkt, es gibt ja eine Vorgeschichte. Ja, also als ich verweigert habe, war es noch undenkbar, dass tatsächlich die Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes eingesetzt wird. Vielleicht erinnern wir uns nochmal an die Geschichte. Wenn man sich den Wortlaut des Grundgesetzes anguckt, habe ich immer gedacht, das wäre sehr eindeutig. So habe ich übrigens nur in der Schule gelernt, dass das nicht möglich wäre. Und es wurde ja dann lange gestritten zwischen SPD und Union, ob man das ändern kann oder nicht. In der SPD gab es große Widerstände, das zu ändern. Und das heißt, man hätte keine Verfassungsänderung in der Mehrheit gehabt. Und dann hat die Bundesregierung damals unter Kohl schrittweise einfach das Einsatzspektrum der Bundeswehr erweitert, bis das dann vor Verfassungsgericht gelandet ist. Und das hat dann tatsächlich den Weg frei gemacht für deutsche Auslandseinsätze. Und die waren natürlich ausgesprochen tatsächlich problematisch. Hatten übrigens auch zur Folge, dass sie nicht die Bundeswehr einfach totgespart worden ist, sondern sie ist umstrukturiert worden. Sie ist umstrukturiert worden.
Von der Einsatzarmee im Ausland.
Nicht weg von der Landesverteidigung hin auf eine Interventionsarmee. Das hat sich dann nachher tatsächlich gerecht und schon von der Leyen 2014 versucht, das rückgängig zu machen. Aber diese Kriegseinsätze in Afghanistan, es waren unsäglich, dass die Bundesrepublik sich daran beteiligt hat und auch in Jugoslawien, sind nichts, was das besonderes Vertrauen in diese Institution gibt.
Gut, du hast eine klare Haltung zu diesen Einsätzen, zumindest was Jugoslawien betrifft, hätte ich eine andere, aber ich will auch hier nicht vorgreifen. Kurz zur Ergänzung, es gab im vergangenen Jahr, wurden aufgrund rechtsextremistischer Vorfälle 97 Bundeswehrangehörige entlassen. Das ist eine Tendenz, die durchaus steigt. Julia, du hattest dich aber gerade bei den Ausführungen von Pascal gemeldet.
Ja, ich habe nochmal eine Ergänzung auch zum Thema Pazifismus. Es gibt ja auch nicht die Pazifisten, sondern Friedensforschung und Konfliktforschung hat ja alle möglichen Ausprägungen. Einen schönen Satz, den ich mir mitgenommen habe aus Interviews mit Friedensforschenden, ist sowas in die Richtung von do no harm and take no shit. Ja, also dass es schon darum geht, nichts Böses zu tun, aber gleichzeitig auch in Notfällen sich verteidigen zu können. Und es gibt einen Unterschied zwischen Macht und Gewalt. Ja, das ist nicht dasselbe. Und Macht kann man auch auf schützende Art und Weise anwenden. Ja? Protective use of force. Sie muss nicht immer punitive sein. Und für diese Momente, ja, in denen Notfälle stattfinden, wo ich mich wirklich beschützen will, andere beschützen, brauche ich dann tatsächlich auch eine schlagkräftige Armee. Deswegen finde ich, Pazifismus und Bundeswehr geht total gut zusammen.
Hast nein?
Ich möchte Pascal Beuker ein bisschen zustimmen in dem Punkt, wo er sagte, man muss wachsam sein, man muss aufpassen. Aber ich möchte vehement widersprechen, was Afghanistan zum Beispiel angeht und die Auslandseinsätze. Weil all diese Auslandseinsätze, die wir jetzt hatten seit den 90er Jahren im Grunde genommen, die sind ja nicht entstanden aus einer Kriegslust und aus einem Juhu, wir gehen jetzt in die Welt und zeigen es denen mal, wir Deutschen, sondern es ist entstanden aus einer Notwendigkeit einer veränderten Weltlage. Und Afghanistan, ich weiß das Ergebnis, wir kennen alle das Ergebnis von Afghanistan, das ist leider wahnsinnig in die Hose gegangen und am Ende finde ich auch den Abzug falsch, weil so hat man es denen überlassen. Man hätte länger da bleiben müssen. Ich glaube, ich war oft in Afghanistan, man hätte es richtig machen können. Man hätte es auch zu einem anderen Ergebnis führen können. Aber man darf ja nicht vergessen, Afghanistan, der Einsatz, das war der einzige, in der Geschichte bisher einzige Fall von NATO-Bündnisverpflichtung. Da ist das einzige Mal Artikel 5, dass wenn ein Land angegriffen wird, muss man das werten als Angriff auf alle. So müssen wir es auffassen. Das ist das erste Mal überhaupt und bisher auch einzige Mal. Am 12.
Genau, der Angriff war eben 9-11,
Angriff auf New York. Am 12. Ja. September, einen Tag später, 12. September 2001, hat man das erklärt. Deswegen war die Bundeswehr da und das fand ich absolut richtig, dass die Bundeswehr eben auch dieser Verpflichtung, der sie ja nachzukommen hat, dann in der NATO, in gemeinsamen Beschluss, das war keine Kriegslust, dann dem nachkommt. Und genauso richtig fand ich, dass dann zwei Jahre später ein Außenminister Joschka Fischer sagt, I am not convinced, wenn es um den Irak-Einsatz ging. Da gab es nämlich überhaupt keine Basis. Und wir wissen ja auch im Nachhinein, dass es alles auf irgendwelchen Lügen basiert, ja, mit angeblichen Massenvernichtungswaffen, die es ja nicht gab.
Ja, wir schauen mal darauf, wie die Bundeswehr quasi in den Zustand kam, weshalb jetzt viele der Meinung sind, hier muss ordentlich nachgebessert, nachgerüstet werden. Es gab nach Ende des Kalten Krieges ja die Tendenz, Rüstungs- und Verteidigungsausgaben zu senken. Friedensdividende wurde das gern genannt. Gemeint war, dass eben die Verteidigungsausgaben inflationsbereinigt lange Jahre gesunken sind. Pascal, deine Skepsis habe ich rausgehört, aber fällt uns das jetzt in gewisser Weise auf die Füße?
Es fällt uns auf die Füße, wenn man sich den Ausrüstungszustand anguckt, der ist tatsächlich nicht gut. Mhm. Wenn man sich anguckt, zum Beispiel die ganze Flugabwehrbereich ist deutlich unterbelichtet, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Aber wie gesagt, das hat nicht nur was mit den Einsparungen zu tun, das auch. Es hat eben auch damit zu tun, dass die Funktion eine andere war der Bundeswehr, nämlich als Interventionsarmee und nicht mehr zur Landesverteidigung. Da braucht man dann Flugabwehr nicht so sehr. Und es hat auch was mit zu tun, natürlich mit einer unfassbaren Geldverschwendung, was die Materialbeschaffung anbetrifft. Da ist einfach sehr, sehr viel versickert. Das muss man jetzt tatsächlich nachholen. Also da, glaube ich, habe ich dann in dieser Runde auch gar keine Differenz.
Julia, du blickst auf diese Details immer sehr genau, auch in eurem Podcast. Wie schlimm ist der Zustand tatsächlich? Und wurde sie über Jahre kaputt gespart? Wie ist dein Blick drauf?
Also natürlich ist der Verteidigungshaushalt gesunken nach dem Ende des Kalten Krieges. Aber auch da möchte ich auch nochmal mit Empathie auf die Entscheidungstragenden derzeit blicken und auch immer nicht so tun, als sei das kein interdependentes System. Also der Bundestag wird ja von uns allen gewählt. Und wer von uns hätte denn jemanden gewählt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, der gesagt hat, wir nehmen die ganzen Milliarden und kaufen dafür riesige Munitionslager, die auch nicht ewig halten. Ja, meistens so nach 25 Jahren Haltbarkeit ist das vorbei. Und dafür machen wir hier Schwimmbäder zu oder die Kindergartengebühren werden teurer. Der wäre doch nicht gewählt worden. Ja? Und jetzt zu sagen, jetzt 2025, na, da hätten wir aber Munition hinlegen sollen, das finde ich deutlich wohlfeil. Da bin ich nicht dabei. Jetzt gibt es allerdings diese Defizite. Pascal Beuker hat schon gesagt, bei der Flugabwehr, dasselbe gilt für die Aufklärung. Ja, Aufklärungsergebnisse, da sind wir enorm von den USA abhängig. Und da gibt es natürlich einen riesigen Nachholbedarf.
Vielleicht noch eine Ergänzung, weil jetzt die Diskussion sich immer so dann dreht, politisch, als wäre das erst tatsächlich einem bewusst geworden oder der deutschen Politik erst bewusst geworden mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Das stimmt nicht so ganz, beziehungsweise nur so halb. Das stimmt nämlich in dem Sinne nur, dass es eigentlich der Politik schon bewusst geworden ist mit der Annexion der Krim und mit den grünen Männchen dann im Donbass und so weiter. Also damals gab es schon eine Umorientierung von der damaligen Verteidigungsminister von der Leyen. Damals wurden auch schon intensive Pläne aufgestellt, was man alles beschaffen muss. deswegen konnte man sofort darauf zurückgreifen, als dann das Sondervermögen beschlossen worden ist. Die Pläne lagen alle in der Schublade. Es ist nur, von der Leyen hat nicht entsprechend die Menge an Geld bekommen, die es benötigt hätte. Also es gibt eine Vorgeschichte, dass es dann natürlich dann mit dem großen Überfall auf die Ukraine alles beschleunigt worden ist, ist natürlich auch richtig. Ist auch
ja, also Julia hat ja schon darauf hingewiesen, das hätte man vor 30 Jahren, also in den 90ern gesagt, also wir müssen jetzt drastisch irgendwie die Bundeswehr aufpempern, dann hätten die Wählerinnen und Wähler, zumindest die meisten, den Politikern, die so reden, den Vogel gezeigt. Nun haben wir es so, dass Friedrich Merz, obwohl er im Wahlkampf ja was ganz anderes angekündigt hatte, zusammen mit der SPD die Schuldenbremse für quasi alles, was unter Verteidigung gefasst werden könnte, einfach aufgehoben hat. Theoretisch könnten jetzt aber Milliarden investiert werden. Ist gleichzeitig, und das erleben wir jetzt bei den Haushaltsplanungen für die kommenden Jahre, soll sehr viel gekürzt werden im Haushalt, aber eben nicht beim Wehretat. Bis 2029 soll dieser, der Wehretat, sogar auf 153 Milliarden im Jahr steigen. Und wenn man das mit dem 5%-Ziel ernst nehme, landet man, glaube ich, so bei 230 Milliarden pro Jahr. Das soll dann irgendwann in den 30er Jahren soweit sein. Das wäre gemessen am aktuellen Haushalt quasi die Hälfte. Hasnain, wie erklärt man Menschen da, dass, also auch in der Gegenwart, nicht vor 30 Jahren, dass 5 Milliarden zum Beispiel beim Bürgergeld eingespart werden müssen, wie Merz es gerade angekündigt hat, wenn man auf der anderen Seite diesen Batzen hat, 153 Milliarden oder sogar 220 Milliarden irgendwann?
Tja, Demokratie bedeutet viel, viel reden und man muss eben den Leuten das erklären. Ich bin aus bewussten Gründen kein Politiker, weil diesen Spagat muss man schaffen. Man muss halt erklären, warum man hier spart und dort ausgibt und wo die Prioritäten sind. Und die Kürzung beim Bürgergeld zum Beispiel, also über das Thema wollen wir jetzt ja gar nicht reden, aber das ist etwas, was man sofort spürt, was Menschen sofort spüren. Wenn wir bei der Bundeswehr Geld nicht ausgeben oder gar kürzen, dann merkt es die Bundeswehr vielleicht bei ihren Übungen, dass die Sachen noch schrottiger sind und nicht funktionieren. Aber letztlich kann man sagen, solange uns niemand angreift, ist es wurscht. Aber Bundeswehr und Militär und Sicherheitspolitik hat immer so ein bisschen was von Versicherung, ja. Also man zahlt da regelmäßig ein und es kann sein, dass man es irgendwann braucht. Es kann auch sein, dass man es nicht braucht. Und oft merkt man gar nicht, dass man es sinnvoll angelegt hat, weil es sind irgendwelche Dinge schon gar nicht passiert, weil eben eine Abschreckungswirkung zum Beispiel da war. Das muss man also erklären und man kann das nur, indem man einfach immer wieder auch sagt, wie die weltpolitische Lage ist, was für Akteure wir haben. Und da wiederum besteht aber dann natürlich die Gefahr, Pascal Beuker sagte das vorhin, dass man sich dann irgendwelche Feindbilder groß zeichnet und dass man also bewusst auch überzeichnet. Die Gefahr besteht, dass man das so tut.
Pascal, ist das für dich vermittelbar, Beträge, wie ich sie eben genannt habe, 153 Milliarden, eventuell 220 Milliarden? Oder sagst du, also auch die ganz schlimm gewendete Weltlage, das lässt sich nicht erklären?
Nein, das lässt sich tatsächlich nicht erklären, weil das ist eine rein politische Zahl, die da beschlossen worden ist mit den 5%. Das ist das, was die Vorgabe von Trump war. Das hat er in die Welt gesetzt. Übrigens natürlich nicht für die USA selber geltend, nur für alle anderen. Das ist das, was er verlangt hat. Und die anderen NATO-Staaten folgen einfach. Im Bundestagswahlkampf war es nur Alice Weidel, die dafür Sympathien hatte, und plötzlich ist das Regierungspolitik. Halte ich für eine Katastrophe. Halte das für vollkommen falsch und für vollständig überzogen. Ich weiß noch, wie lange wir diskutiert haben um das 2%-Ziel der NATO. Das ist schon viel Geld. Da sind wir jetzt deutlich drüber und jetzt gehen wir erstmal schrittweise 3,5 und dann 5%. Das finde ich aberwitzig. Man würde es nicht erklären können, weil das Problem bei diesen Ausgaben ist ja, das ist ja alles kreditfinanziert. Und Kredite, da muss man Zinsen für zahlen. Das heißt, das belastet natürlich den Haushalt enorm. Und es wird die Demokratien in Europa wirklich in Gefahr bringen. Das sieht man jetzt schon in Großbritannien, wo Keir Starmer ja angekündigt hat, drastisch zu kürzen in der Gesundheitsversorgung, sozialen und dafür halt aufzurüsten. Eine Konsequenz davon ist, dass Nigel Farage, also sowas wie Alice Weidel, nur auf britisch, weit in den Umfragen vorne liegt. Wir haben hier AfD-Zahlen, die immer weiter ansteigen. glaube jetzt in Sachsen-Anhalt eine Umfrage, liegen die bei 39%. Das ist demokratiegefährdend. Für Frankreich gilt genau das Gleiche. Hochverschuldetes Land, was aber unfassbar viel für die Rüstung ausgeben will. Und das gefährdet dann die Demokratie von innen.
Okay, das sind klare Aussagen. Julia, hältst du das auch für demokratiegefährdend und aberwitzig, diese Milliardenbeträge, die zumindest fürs Militärische im Raum stehen?
Also ich würde sagen, 2-3% Verteidigungsausgaben, das ist wahrscheinlich nicht aberwitzig, das ist wahrscheinlich schon eher notwendig. Ich hatte aber 2 Tipps, wie man solche ja doch sehr hohen Ausgaben politisch besser verargumentieren kann. Das erste wäre, sich wirklich von der bekannten Goldrandlösung zu verabschieden, jeden einzelnen Panzer, jedes einzelne Flugzeug deutschlandspezifisch extra zu produzieren, sondern wirklich sich auch mal auf andere Vorstellungen einzulassen, auf französische, auf Spanische und dann gemeinsam Gerät zu beschaffen, wo man mehr Panzer für den Euro bekommt, um es mal ganz platt zu sagen. Das wäre mir als Steuerzahlerin schon ganz lieb. Und das Zweite, ich wünsche mir eine Steuerfahndung, die viel besser funktioniert. Wenn wir 100 Milliarden Euro im Jahr an Steuern nicht bekommen, weil Menschen denken, die müssen sie nicht bezahlen, die können sich hier rausreden aus der Sache. Da kann Deutschland sich hinstellen und sagen, wir können die Ausgaben erhöhen, okay, wir können auch die Einnahmen erhöhen und das wäre eine gute Möglichkeit.
Ganz kurz, da stimme ich übrigens zu 100% zu beiden Punkten, die du gerade benannt hast. Das Problem ist, wie gesagt, wir reden nur nicht über 2-3%, sondern über 3,5-5. Und die weitere Schwierigkeit ist, deine Rechnung ist vollkommen eigentlich richtig, sondern man nicht mit Goldstandard, wo viel Geld verballert worden ist, sondern man guckt, dass man auch Panzer von der Stange und Ähnliches kauft. Aber dadurch würde man nicht weniger ausgeben, weil die Ausgabezahl leider vorgegeben ist. Das ist eben eine politische Zahl, die man erreichen soll.
Panzer von der Stange finde ich sehr schön.
Also das ist eben, die Grünen hatten in ihrem Wahlprogramm noch stehen, tatsächlich, dass sich nach dem Bedarf tatsächlich errechnen soll. Das heißt, dass erst dann, also man eine konkrete Summe nennt. Hier ist es aber umgekehrt. Man sagt, wie viel man ausgeben will. Und was übrigens natürlich für die Rüstungsunternehmen hervorragend ist, wenn sie wissen, Geld ist viel Geld da.
Pass, nein. Aberwitzig und demokratiegefährdend. Teilst du das oder hältst du da eine ganz andere Rede?
Nein, das teile ich überhaupt nicht. Also wo ich zustimme und sage, das ist tatsächlich so, ist natürlich eine politische Zahl, weil sind 5% genug, reichen 2%, dann kommt vielleicht irgendjemand und sagt 10%. Also das ist schwierig, ja, diese Summe festzulegen oder auch die Prozentzahl. Aber die grundsätzliche Aussage, dass wir sagen, wir müssen für Rüstung mehr ausgeben und für Verteidigung, für Sicherheit mehr ausgeben, die halte ich für absolut nachvollziehbar und schlüssig in der jetzigen Zeit.
Ich meine, Pascal, du hast das so abgetan mit den 5%. Dahinter steckt ja erkennbar das Bemühen, Donald Trump quasi an die alte NATO-Solidarität weiter zu fesseln. Und das ist vorübergehend ja auch gelungen. Und ich meine, wäre es am Ende nicht viel, viel teurer, wenn man wirklich Sicherheit für Europa gewähren wollte und die USA komplett raus wären?
Das wäre natürlich hochproblematisch, aber sind wir uns da so sicher, dass die USA auch noch richtig da drin ist? Da habe ich doch meine großen Zweifel dran, was Trump dort macht, auch übrigens jetzt im Verhältnis zur Ukraine, ist eine Politik, die kein Vertrauen ausstrahlt. Also bei der Ukraine hat man so den Eindruck, dass der Deal sein soll, Putin kriegt die Gebiete und Trump kriegt die Bodenschätze. Dass das irgendwie einen Frieden näher kommt, kann ich nicht sehen. Er hat jetzt die Unterstützungsleistung für die Staaten an der russischen Grenze angekündigt, dass er die reduzieren wird oder sogar streichen. Also das ist ein mehr als unsicherer Kantonist. Von daher wird er ohnehin ein deutliches Problem.
Sieht das jemand anders?
Ja, umso mehr ist es natürlich wichtig, dass Deutschland und Europa sich überlegen, was sie tun können. Ja, weil die Amerikaner eben kein verlässlicher Partner mehr sind. So bitter das ist. Also wenn ich mir überlege, vor ein paar Jahren wäre das undenkbar gewesen, ja, dass die USA nicht mehr ein solider Partner sind. Im Grunde genommen sogar ja der stärkste Partner, wir stehen unter deren Schutzschirm und das ist jetzt alles irgendwie fraglich und vorbei.
Es war der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck von der SPD, der angesichts des Einsatzes in Afghanistan, über den wir schon gesprochen haben, 2001 war das, den berühmten Satz gesagt hat, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Pascal, muss man nicht mit realistischem Blick auf die heutige Weltlage sagen, die deutsche Sicherheit wird auch im Donbass verteidigt, und dann braucht es eben eine Bundeswehr, die ganz anders aufgestellt ist, dann braucht es auch einen deutschen Staat, der an die Ukraine ganz andere Waffen liefern kann.
Meines Erachtens hat er von Freiheit gesprochen, nicht von Sicherheit, aber da kann ich mich irren, kommt aber de facto aufs Gleiche hinaus. Also erstmal glaube ich, ist bisher Konsens der deutschen Politik, dass man keine deutschen Soldaten in die Ukraine schickt. Also von daher ist das nicht der Punkt. Zweitens ist es zum Glück, gibt es eine große Mehrheit dafür, die für die Unterstützung der Ukraine ist. Ob das jetzt für unsere Sicherheit ist, wäre für mich nicht das Kriterium, sondern es ist ein angegriffenes Land. Und deswegen ist es richtig, die Ukraine militärisch zu unterstützen und alles dafür zu tun, dass Putin nicht gewinnt. Die Schwierigkeit ist nur, dass die Aussichten für die Ukraine immer schlechter werden. Das spricht nicht gegen die deutsche Unterstützung. Das spricht aber dafür, dass man sich deutlich Gedanken machen muss, dass man nicht länger einfach nur den USA das überlässt und irgendwelche Phantomdebatten führt, wie jetzt gerade zum Beispiel über diese europäische Friedenstruppe.
Das sagst du, Phantomdebatte. Es gab erst diese Woche ein Treffen der sogenannten Koalition der Willigen. 35 Staaten aus Europa haben sich da zusammengeschaltet und darüber beraten, wie die Sicherheit der Ukraine nach einem möglichen Kriegsende oder Waffenstillstand, wozu immer Wladimir Putin eines Tages eventuell bereit sein könnte, wie das gewährleistet werden könnte. Diskutiert wurde dabei auch eine Entsendung von Soldaten. 26 Staaten immerhin haben erklärt, dazu grundsätzlich bereit zu sein. Deutschland sucht hier offenbar wieder mal einen Sonderweg. Du hast gesagt, Gott sei Dank, Pascal. Friedrich Merz, der in Paris nur per Video zugeschaltet war, sagt, für Deutschland habe zunächst die Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte Priorität, damit das Land sich selbst verteidigen kann. Über alles andere will die Regierung erst nach einem möglichen Waffenstillstand entscheiden. Warum, Julia, vom Bundeskanzler hier keine klarere Ansage im Sinne von whatever it takes, auch als Signal in Richtung Putin? Warum ist Deutschland, warum ist die Bundesregierung hier so zögerlich?
Jetzt kann ich nicht in Friedrich Merzes Kopf reinschauen. Vielleicht ist, vielleicht ist das auch eine gute Sache. Ich kann mir vorstellen, dass er so zögerlich ist, weil er jetzt einiges politisches Kapital natürlich schon aufgebraucht hat, indem er Schuldenbremse versprochen hat und dann das Gegenteil gemacht hat. Wie ich es finde, ich glaube, der Krieg, wann er auch immer beendet werden wird, hoffentlich sehr bald, wird beendet werden mit Sicherheitsgarantien. Ja? Nochmal wird die Ukraine sich nicht drauf einlassen, nur Versprechen in die hohle Hand. Das hat schon mal nicht funktioniert mit der Abgabe der Atomwaffen nach dem Ende des Kalten Krieges. Das heißt, es muss in irgendeiner Form da eine Friedenstruppe, wie auch immer man sie nennen will, stationiert werden. Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und wir sind Nachbarn der Ukraine und teilen zumindest offiziell auch gewisse Werte. Ja, das hat Pascal eben schon angesprochen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Friedenstruppe ohne deutsche Beteiligung geben würde. Und ich glaube, Friedrich Merz zögert das so lange hinaus, wie er kann. Und der Krieg wird ja wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang gehen, aber irgendwann wird das auch mit deutscher Beteiligung laufen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also wenn man Deutschland eine Weiterentwicklung nach Ende des Zweiten Weltkriegs zu billigt und auch quasi den Ruf der anderen von wegen, übernehmt doch mal mehr Verantwortung. Wir haben euch das mehr oder weniger verziehen. Wir brauchen euch jetzt auch als aktiven Player in der Außen- und Sicherheitspolitik. Pascal, wäre es dann nicht genau richtig, hier ähnlich wie Frankreichs Präsident Macron mit voranzugehen und zu sagen, natürlich für den tatsächlich nicht wahrscheinlichen Fall, dass es dort bald ein Arrangement gibt, da muss natürlich Deutschland auch helfen, das abzusichern und der Ukraine so auch Sicherheit zu vermitteln.
Das Problem ist, dass Macron vor allen Dingen eins ist, ein Schwätzer, der ablenken will von ausgesprochen geringen Unterstützung für die Ukraine. Die Unterstützungsleistungen Frankreichs sind nicht mal ein Drittel von dem, was Deutschland bisher an Unterstützung geliefert hat. Und er macht dann gerne den Kraftmeier. Die Diskussion ist aber, deswegen habe ich das als Phantomdebatte bezeichnet, hat einen großen Haken. Es werden dort keine Soldaten gegen den Willen Russlands stationiert werden können, weil sonst gibt es gar kein Abkommen, es gibt gar keine Grundlage, es gibt keinen Friedensschluss ohne die Zustimmung Russlands. Und das ist das Problem. Wenn man jetzt diskutiert, man will dort eine EU-Truppe hin schicken, ist das vollkommen irreal. Das Problem ist bisher gibt es keine Idee, wie man überhaupt Putin dazu kriegt, dass er endlich zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Also Verhandlungen, die nicht Kapitulationsverhandlungen sind. Das ist ja das, was er zurzeit immer noch als Linie hat. Er will immer noch die Gebiete, die Russland schon annektiert hat, zusätzlich dabei, also nicht nur das, was er schon besetzt hat, sondern auch noch das, was er noch besetzen möchte. Er möchte eine Entmilitarisierung der Ukraine. Er will eigentlich, dass dieses Land komplett wehrlos kapituliert. Das ist noch immer noch seine Linie. Und es gibt bisher keine Idee, wie man das aufknacken kann.
Ja,
und auf der Grundlage dann zu diskutieren, da europäische Soldaten hinzuschicken, ist einfach irreal. Das ist das Problem.
Also
übrigens, wenn es aber einen Friedensschluss gäbe, dann wäre ich übrigens auch der Meinung, es müsste dann müsste Sicherheitsgarantien geben, die dann ausgehandelt werden. Es müsste auch, glaube ich, eine internationale Truppe geben. Aber da stimme ich übrigens dem Jan van Aken zu. Da muss man dann gucken, dass man tatsächlich zum Beispiel China mit dabei hat oder Indien.
Dem Chef der Linkspartei. So, und Pascal, du hast den Zustand, den Jetzt-Zustand sicherlich angemessen beschrieben, wozu Wladimir Putin bisher rhetorisch zumindest bereit ist und faktisch auch. Allerdings ist es nicht verantwortliche Politik, darauf vorbereitet zu sein, sollte sich tatsächlich etwas verändern und es eine Friedensregelung geben, dass er jetzt sagt, also wir wollen nicht, dass NATO-Truppen, dass deutsche Truppen mitten in der Ukraine stehen, ist ja total klar. Das heißt aber nicht, dass es nicht am Ende eine Regelung gibt, wo Putin einige Interessen erfüllt bekommt, die Ukraine, und wo dann eben doch eine solche Friedenstruppe, wo auch sich deutsche Soldaten dann beteiligen könnten, steht. Wie blickst du darauf?
Ich bin nicht gegen die deutsche Beteiligung an Blauhelmen zum Beispiel. Also tatsächlich so eine internationale Truppe, wenn daran Deutsche beteiligt werden, hätte ich dagegen nichts. Meine Vorstellungswelt reicht allerdings nicht dazu aus, dass Putin zustimmt, dass NATO-Truppen an die russische Grenze in der Ukraine kommen. Das ist tatsächlich eine irrationale Diskussion, die deswegen geführt wird, weil zum Beispiel Frankreich und auch Großbritannien nicht über Sanktionen und weitere Maßnahmen gegen Russland diskutieren wollen. Das ist, und übrigens natürlich andere Länder wie Ungarn und Slowakei und ähnliche natürlich auch nicht.
Jetzt würde ich gern Hasnain wieder reinholen. Hasnain, wozu sollte Deutschland bereit sein, um der Ukraine im Zweifel oder im günstigen Fall eines Friedensschlusses auch Sicherheitsgarantien zu geben?
Also ich halte das schon für richtig, dass man da dann in dem Fall, wo man sich einig geworden ist, dass man jetzt also den Krieg beendet, die Gewalt beendet, dass dann auch deutsche Soldaten da sind. Ich kann aber verstehen, dass ein Friedrich Merz das jetzt nicht ausspricht. Einfach um nicht noch weiter Öl ins Feuer zu gießen, um jemanden wie Putin nicht weiter zu provozieren. Auf der anderen Seite geht es hier um einen souveränen Staat Ukraine, den man unterstützen will, der angegriffen worden ist. Da fragt man natürlich nicht Putin um Rat oder um Erlaubnis, was man tun darf oder was nicht. Und die Bandbreite dessen, was man tun kann, auch als Deutschland, ist natürlich sehr groß. Ich meine, ich möchte nur daran erinnern, wir haben mit Frau Lambrecht damals angefangen, Helme zu liefern als Unterstützung. Und das wurde dann auch noch verkauft als große Leistung. Und man kann, jetzt sind wir dabei, dass wir Soldaten ausbilden an Leopard-2-Panzern. Wir tun dies und das. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die Bandbreite ist ja ganz groß. Und da kann Deutschland sicherlich mehr tun. Auch diese Frage, welche Waffen wir liefern. Also ich würde mir schon wünschen, dass man klar macht, auch als Signal Richtung Putin, wir liefern alles, was nötig ist, um Russland aus der Ukraine zu entfernen.
Um kriegstüchtiger oder, wie es vielen lieber ist, wirklich verteidigungsfähiger zu sein. So die Analyse, braucht es nicht nur mehr Geld, mehr Waffen, mehr Munition, es braucht auch mehr Männer, also Soldaten, mindestens 80.000 mehr aktive Soldaten, heißt es. Und Frauen, ergänzt Julia, darüber reden wir natürlich gerne auch. Die Frage ist, wie Diese 80.000 mehr, aktuell sind es 180.000 Soldatinnen und Soldaten, 14% sind Frauen. Wie das bewerkstelligt werden kann? Das Bundeskabinett hat vergangene Woche ein Gesetz zur Einführung eines neuen Wehrdienstes gebilligt, mit dem eine Wehrerfassung junger Männer eingeführt wird. Es sieht vor, dass sie ab 2026 in einem Fragebogen Auskunft geben müssen, ob sie zu einem Wehrdienst fähig und bereit sind. Junge Frauen können die Fragebögen ausfüllen, sind aber dazu nicht verpflichtet. In dem Gesetz wird zunächst auf Freiwilligkeit gesetzt. Wenn das nicht reicht, werden wir weitere Schritte unternehmen müssen, so Friedrich Merz. Hasnain, kannst du dich noch an deine Musterung erinnern? Und so wie du in der Zeit vorher drauf warst, hätte dich da so das Ausfüllen eines Fragebogens motiviert, zur Bundeswehr zu gehen?
Also ich erinnere mich an meine Musterung, aber ich habe ja von vornherein mich entschieden, mich länger zu verpflichten und Offizier zu werden. Und deswegen bin ich da hingegangen mit dem Wissen, dass ich da gerne mich bewerben möchte. Und dann war das ein dreitägiges Assessment Center in Köln, wo man dann beweisen musste, dass man eben in der Lage ist, den Dienst da bei der Bundeswehr zu überstehen und das zu bewältigen. Aber attraktiv war vieles nicht und ich glaube, es ist auch heute nicht. Also man müsste natürlich sich überlegen, wie schafft man es, die Bundeswehr attraktiv zu gestalten von allen möglichen Dingen. Also was beginnt bei der Bezahlung natürlich logischerweise über Dienstorte. Also man ist ja dann oft an irgendwelche Orte versetzt, wo man gar nicht leben möchte. Oft werden ja auch sogenannte strukturschwache Regionen gefördert, weil man da dann die Kasernen hinbaut, dass da dann irgendwie ein bisschen Leben in die Bude kommt. Das sind aber Orte, wo man vielleicht gar nicht leben möchte. So, also insofern so etwas bis hin zur Arbeitszeitregelung. Auf der anderen Seite, wenn man zur See fährt zum Beispiel oder in irgendwo in einem Einsatz ist, ist so eine Soldatenarbeitszeitverordnung echt schräg. Also ich meine, ich fahre dann teilweise mit einer Fregatte irgendwo zur See, mache eine Übung. Das sind 300 Seetage im Jahr. Danach kann ich zurückkommen und eigentlich für ein halbes Jahr in Urlaub gehen. Also das ist auch irgendwie absurd. Das funktioniert nicht. Da muss man sich wirklich überlegen, wie macht man die Bundeswehr, wie gestaltet man den Arbeitgeber Bundeswehr attraktiver?
Julia, diese sachte Herangehensweise, erstmal einen Fragebogen verpflichtend zu machen, übrigens ab 1. Juli 2027 soll dann auch die Musterung für Männer verpflichtet sein. Wie blickst du darauf? Ist das sinnvoll, wenn man das Ziel hat, eben mehr Freiwillige für die Bundeswehr zu gewinnen?
Also ich kann mal sagen, wie es in Schweden gelaufen ist. Schweden hat ja die Wehrpflicht erst ausgesetzt und 2017 wieder eingeführt. Nachdem die Wehrpflicht wieder eingeführt haben, haben sich weniger Menschen danach verpflichtet. Ja? Also da war es nicht nur nicht hilfreich, sondern sogar kontraproduktiv. Schweden ist nicht Deutschland und gleichzeitig haben wir gewisse Ähnlichkeiten. Da mache ich mal ein Fragezeichen dran, wie weit das bei der heutigen 2025er Jugend, wenn man sich mal so nennen will, das sage ich jetzt mal als 42-Jährige, inwieweit das funktioniert. Was eher funktioniert in meinen Augen ist, sich mal anzuschauen, welche Bevölkerungsgruppen sprechen wir denn, oder nochmal, was eher funktionieren könnte in meinen Augen, ist, sich zu fragen, welche Bevölkerungsgruppen spricht die Bundeswehr bisher nicht ausreichend an. Du hast schon gesagt, Frauenquote aktuell knapp 14%. Das hat in den letzten Jahren sich nur um wenige Prozent geändert nach oben. Und das liegt daran, dass es nicht wirklich ein frauenfreundliches Klima in der Bundeswehr gibt mit Sexismusvorfällen, die man sich nicht ausdenken kann. Ich nenne nur mal einen, Offiziersschule des Heeres, also wo die Offizierinnen und Offiziere, also das Führungspersonal, möglicherweise der nächste Generalinspekteur ausgebildet wird. Da vergewaltigt ein Offiziersanwärter eine Offiziersanwärterin. Das wird sogar, wie er sie auf die Stube schleift, wird sogar auf Kamera aufgenommen. Sie beschwert sich daraufhin bei ihrem Vorgesetzten und das Erste, was er sagt, ist, wissen Sie eigentlich, was Sie Ihrem Kameraden damit antun? Und wie solche Menschen, ja, also Oberstleutnant, der ja auch schon Jahrzehnte in der Bundeswehr ist, wie ein System Bundeswehr sowas aushalten kann, ermöglichen kann, da habe ich Fragen. Und ich kann jede Frau verstehen, die sagt, grundsätzlich würde ich total gerne Soldatin werden. Aber wenn ich mir die Arbeitsbedingungen da angucke, überlege ich nochmal.
Total verständlich. Nochmal die Rückfrage an dich. Sollten auch Frauen Wehrdienst leisten müssen, falls sich die Politik am Ende doch noch dafür entschließt? Wie blickst du darauf?
Also ich bin total für Chancengerechtigkeit auf der ganzen Welt und in Deutschland im Speziellen. Ich wäre total dafür, dass Frauen auch Wehrdienst leisten, wenn Männer sich an den Aufgaben, die die Gesellschaft stellt, auch mehr beteiligen. Momentan ist es so, dass Frauen in Deutschland pro Tag durchschnittlich 80 Minuten Care-Arbeit mehr leisten als Männer. Ja, also 80 Minuten jeden Tag in Deutschland 2025. Und jetzt bin ich ja mit drei Männern hier zusammen im Call. Ich sag mal ihr, ne? Wenn ihr anfangt, uns die Care-Arbeit nicht abzunehmen, sondern dass wir sie einfach nur teilen, so wie es sein sollte, ich glaube, dann sind Frauen auch sehr gerne bereit, Wehrdienst zu leisten.
Tja, jetzt haben wir hier einen Auftrag bekommen. Hasnain, hebt die Hand. Du wolltest sagen, dazu bist du bereit. Nein, du willst sagen, wie man die Bundeswehr sonst noch attraktiver machen kann.
Natürlich bin ich dazu bereit. Ich meine, ich bin ja freier Autor. Manche nennen das auch Frührente. Also insofern, ich sitze zu Hause und kann sehr viel machen. Und bei uns mache ich bestimmt, also keine Ahnung, die Hälfte. Der Punkt ist doch nur, das, was Julia Weigelt sagt, ich meine, das kann man nicht in Gesetz festschreiben. Aber das kann man nicht überprüfen. Während die Wehrpflicht ist natürlich ein Gesetz. Da haben wir jetzt das Problem mit der Verfassung, Grundgesetz, das besagt, dass eben nur Männer verpflichtet werden können. Das müsste man ändern. Dazu wird es wahrscheinlich keine Zweidrittelmehrheit geben. Aber ich finde das schon sehr schräg, dass man jetzt in einer Zeit, wo wir immer um Gleichberechtigung, gleiche Chancen und so weiter reden, jetzt plötzlich sagt, ach, die Männer sind verpflichtet und die Frauen können. Das finde ich ungerecht. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir dann da auch den Schritt gehen und sagen, so, gleiches Recht, gleiche Pflicht für alle. Und ich kann nur sagen, das stimmt absolut, dieses schreckliche Getue, das ist Nestbeschmutzung, wenn man so etwas meldet, ja, also wenn da so etwas passiert, dass man bloß nichts, was an Vergewaltigung und an sonstigen sexistischen Sachen sind und auch an rechtsextremen Sachen und so weiter, dass man das alles nicht meldet, bloß unter der Decke hält, weil das ja als Nestbeschmutzung gilt. Das stimmt, das Klima muss sich ändern, diese Kultur muss sich ändern. Sie ändert sich aber auch. Ich habe gerade vor einiger Zeit, also vor 2 Jahren war das jetzt schon, bin ich nochmal auf der Gorch Fock mitgefahren, wo ich früher schon mal als Kadett drauf war.
Und Ausbildungsschiff der Marine.
Genau, Ausbildungsschiff der Marine. Und ich war jetzt in letzter Zeit immer mal wieder bei irgendwelchen Einheiten, wo ich festgestellt habe, die Präsenz von Frauen und dass Frauen da sind, hat das Miteinander massiv zum Positiven verändert. Also der Ton hat sich verändert, das Klima hat sich verändert. Also es ist absolut wünschenswert, dass wir da den Anteil erhöhen. Und insofern, das wäre auch ein Schritt in die richtige Richtung.
Pascal, abschließend von dir die Diskussion über die Wehrpflicht. Ich habe es eingangs schon gesagt, du wärst gegen die Wiedereinführung. Warum?
Also erstmal, ich bin auch ein vehementer Verfechter von Gleichberechtigung. Und deswegen will ich auch, dass Männer nicht gezwungen werden, zur Bundeswehr zu gehen. Es war ein zivilisatorischer Fortschritt, die Wehrpflicht auszusetzen. Und es wäre besser gewesen, sie ganz abzuschaffen. Und ich habe ja in meinem Kommentar dazu ein bisschen spöttisch in Anlehnung über St. Wolfgang Neusser geschrieben, ich fordere die Wehrpflicht für alle, die sie fordern. Und das ist auch vollkommen, also jeder, der da Interesse hat, zur Bundeswehr zu gehen, sollte das tun. Die Bundeswehr wird attraktiver. Das ist übrigens auch Teil dieses Konzeptes. Also zum Beispiel, da wird das Gehalt deutlich höher sein als bisher. Also die Wehrdienstleistenden werden ja rechtlich zu Zeitsoldaten und kriegen schon zum Start dann 2.300 Euro netto. Das ist weit mehr, als sie bisher kriegen. Also dadurch wird zum Beispiel die Attraktivität erhöht, was wir eben hier hatten an strukturellen notwendigen Änderungen, auch im Denken, was Korgas anbetrifft. Das ist auch natürlich ist total wichtig, um die Bundeswehr attraktiv zu machen. Habe ich überhaupt nichts gegen, aber ich bin dagegen, dass man Menschen dazu zwingt, das Töten von anderen Menschen zu lernen. Das ist eine Grundposition. Das ist nicht umsonst, gibt es das Recht auf Kriegsdienstverweigerung im Grundgesetz. Und das ist übrigens deutlich älter. Das war nämlich von Anfang an dabei, als die Wehrpflicht, die erst später dazugekommen ist.
Gut. Eine abschließende Frage. Glaubt irgendjemand von euch eigentlich, weil das Wort Abrüstung so komplett aus der Mode gekommen ist, dass wir in 5, in 10 Jahren vielleicht nochmal eine Zeit erleben werden, in der wieder aktiv abgerüstet wird, in der das wieder die Hauptzielsetzung deutscher Politik, europäischer Politik ist und eben nicht das, was wir gerade erleben.
Ich weiß nicht, wie die Zukunft wird. Ich kann allerdings sagen, was wir jetzt schon machen können. Und das ist Rüstungskontrolle. Ja, also die ganzen Waffen, die wir liefern, Deutschland ja auch, oder die wir in den USA kaufen, so kennzeichnen. Da gibt es mittlerweile ja auch neuere Technik, dass es nicht mehr ganz so aufwendig ist, dass wir sie nachverfolgen können und dann nicht in 20, 30 Jahren uns die Waffen auf die Füße fallen, wie das nach anderen Kriegen auch war.
Wie sieht es bei dir aus, Pascal, als jemand, der den Pazifismus jetzt nie verteufelt hat und gerade Abrüstungsinitiativen internationaler Art in der Vergangenheit sehr, sehr wichtig fand?
Ich finde sie immer noch sehr, sehr wichtig. Nun, momentan sind wir nicht in der Situation, dass das realistisch erscheint. Und ich weiß nicht, wann so eine Situation wieder eintritt. Ich hoffe, dass sie eintritt. Was Julia Weigelt gesagt hat, ist absolut wichtig, tatsächlich als ersten Schritt wieder zu gucken, dass man überhaupt in Rüstungskontrolle kommt. Auf jeden Fall wird die Welt durch die massive Aufrüstung aller großen Staaten nicht sicherer, sie wird unsicherer.
Hasnain, deine Gedanken? Wird es nochmal ein Zeitalter der Abrüstung geben? Oder ist das eigentlich, wenn man einfach realistisch auf die Welt schaut, ganz gut, was gerade geschieht?
Ich bin ein grundoptimistischer Mensch und ich glaube, es wird hoffentlich irgendwann wieder eine Zeit geben, wo wir über Abrüstung reden und wo wir die auch betreiben. Nur ist es tatsächlich jetzt nicht die Zeit dafür und ich hielt es für falsch, es jetzt zu tun und jetzt zu sagen, wir strecken die Waffen, weil ich glaube, dass manche Leute wie Putin, aber auch andere eben nur eine bestimmte Sprache sprechen. Und ich sehe das auch als jemand, der sich sehr intensiv befasst mit dem Konflikt zwischen Indien und Pakistan, beides Atommächte, die aufrüsten. Ich glaube, das ist eben, und da widerspreche ich auch Pascal Beuker, die Aufrüstung und auch diese Atomwaffen, die ich nicht toll finde, führen aber zu diesem Kräftegleichgewicht, was wir früher oder auch im Kalten Krieg hatten, das zu einer Stabilität führt. Also insofern, man muss schauen, dass man da dieses Gleichgewicht schafft und ja, es schaukelt sich dann hoch.
Aber vielleicht noch dazu noch eine Bemerkung. Ich verstehe die Argumentation, aber was man nicht unterschätzen darf, ist noch die Chance, in Anführungsstrichen, eines Unfalls, eines Fehlers.
Natürlich. Ja.
Wir wissen, Anfang der 80er Jahre standen wir kurz vor der atomaren Katastrophe und hätte damals nicht sowjetischer Soldat Skrupel gehabt und hätte einfach Befehl und Gehorsam, also die Befehlskette in Gang gesetzt, als dann Fehlalarm war, dann würden wir wahrscheinlich dieses Gespräch hier gar nicht mehr führen. Also das ist nämlich die große Gefahr. Das kann bei Atommächten, wenn du da einen Fehlauslöser hast, kann viel kaputt sein.
Wir konnten dieses Gespräch glücklicherweise führen. Ich danke euch auch für die verschiedenen Perspektiven, die ihr eingebracht habt. Ihr habt mir auch noch eine Rubrik mitgebracht, die irgendwas mit dieser Woche zu tun hat, aber nicht mit unserem Hauptthema. Und da hören wir jetzt noch kurz rein. Wir beginnen mit deiner Rubrik, Julia.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Ja, das kann man sich nicht ausdenken. Ich war auf einem Kongress kürzlich, da ging es um KI im Sicherheitsbereich und auch Design Thinking, also komplexe Probleme aus Sicht von Anwendenden verstehen, um erfolgreiche Lösungen zu finden, die dann regelmäßig weiterentwickelt werden. Dafür ist ja wichtig, ein effektives Feedback aller Nutzenden, ja, also ein breit angelegter Datenraum, der dann auch von der KI abgegrast werden kann. Und dann wurde darüber gesprochen, erstens auf einem Panel mit 5 Leuten, die alle weiß, männlich und um die 60 waren. Und zweitens wurde diese, ja, ich nenne es mal gefährliche Homogenität, die ja den Erfolg gefährdet, wie wir vorher gehört haben, weil zu viele Unknowns da sind, also wenn man nicht weiß, was man nicht weiß, das wurde noch nicht mal angesprochen. Ja. Und ich sag mal so, Vertrauen entsteht, wenn Worte, Taten und Auswirkungen in dieselbe Richtung laufen. Und das war bei mir definitiv nicht der Fall, als ich das gesehen habe. Deswegen, das kann man sich nie ausdenken.
Ja, vielleicht hört ja der eine oder andere von den Veranstaltern zu und nimmt das mit. Pascal, wir sind bei deiner Rubrik.
Die Ohrfeige der Woche.
Für mich ist die Ohrfeige der Woche die Ankündigung der Fluggesellschaft Condor, jetzt Flüge von Düsseldorf nach Frankfurt am Main anzubieten.
Nein.
Da denke ich mir, das soll ab Mai nächsten Jahres geschehen. Mhm. Und da denke ich mir, wo sind die Klimakleber, wenn man sie braucht? So ein Flug dauert nicht mal eine Stunde, aber mit einem Zug, da gibt es ja inzwischen von Köln nach Frankfurt schon eine Schnellstrecke.
Irre
braucht
schnell.
Man gerade mal 15 Minuten länger als mit dem Flieger. Wenn ich mir dann noch einchecken und sonst was angucke, ist das länger, dass man mit dem Flugzeug geht. Und das ist wirklich eine Ohrfeige, weil das steht symbolisch eigentlich für den Stellenwert, die mittlerweile Klimapolitik hat. Ich finde das so aus der Zeit gefallen. Ja, mal noch die Ohrfeige
das
der Woche.
Das ist ganz an mir vorbeigegangen. Es ist wirklich absurd. Ich kann mich noch daran erinnern, in den 90er Jahren, es ging da, glaube ich, irgendwie dann, um weiterfliegen zu können, gab es tatsächlich Flüge von Köln, noch einen Tick näher dran, nach Frankfurt. Das wurde aber schon vor Ewigkeiten abgeschafft und so. Und das war für mich immer so eine Kuriosität der Vergangenheit, dass das jetzt quasi wieder eingeführt wird. Das ist schon hochinteressant. Damit sind wir bei Hasneins Rubrik.
Das fand ich konstruktiv.
Ja, ich habe ein Thema, das ist ein sehr schwieriges Thema. Das war ein sehr großes Thema hier in Österreich. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland angekommen ist. Ich lebe ja in Wien. Und zwar hat der frühere Journalistenkollege, spätere Lehrer Niki Glattauer Ende August ein Interview gegeben. Zwei Journalisten vom Falter, das ist ein Wochenmagazin, Stadtzeitung in Wien, und Newsflix, ein Medienhaus, der schwer krank war, krebskrank. Er hat angekündigt, er würde sich am 4. September assistiert das Leben nehmen mit Sterbehilfe und so weiter. Heikles Thema, weil ja Suizid sowieso ein schwieriges Thema ist, auch wegen Werther-Effekt, also Nachahmung und so weiter. Der hat in diesem Interview aber sehr plausibel gemacht, warum er das macht, dass er auf das Recht auf würdevolles Sterben plädiert und hat das dann tatsächlich auch durchgezogen. So, und das hat hier in Österreich zu einer Diskussion geführt, die ich unglaublich gut fand, weil es gab Kritiker, die gesagt haben, ich bin total dagegen, auch aus christlicher Sicht dagegen, ich bin dagegen, dass ein Mensch nicht das Leben nehmen darf, dass man ihm hilft, unterstützt. Es gab Befürworter und so, aber das ist alles auf eine Art und Weise würdevoll geführt worden und sinnvoll, und eine gute Diskussion ist rausgekommen. Und sein Bruder, der sehr bekannte Schriftsteller Daniel Glattauer, war dann dabei, hat dann gestern am Donnerstag dann noch eben die letzten Worte auch verkündet und eben mitgeteilt, dass das passiert ist. Und ich fand das eine unglaublich würdevolle, konstruktive, wichtige Diskussion und ziehe den Hut vor Respekt vor Niki Glattauer, der es gemacht hat, obwohl ich vieles nicht teile. Ich habe da auch meine Probleme, aber ich fand das unglaublich gut, wie das hier diskutiert wurde, von allen Seiten.
Danke, dass du diese Debatte zumindest in der Kurzform dann auch hier mit uns geteilt hast und uns näher gebracht hast. Zum Abschluss bitte ich all meine Gäste, noch einen kurzen Blick in die Zukunft zu werfen. Ihr wisst, was nächste Woche eventuell auch politisch relevant sein könnte. Und ihr könnt mir helfen, indem ihr mir einen Tipp gebt. Was glaubt ihr, wird hier im Apofika Presseclub am nächsten Freitagabend das Thema der Woche sein, über das wir zwingend reden müssen?
Und nächste Woche?
Pascal, fang du mal an.
Ich weiß nicht, ob es bei euch das Thema der Woche sein wird. Ich gucke auf jeden Fall mit sehr großer Spannung da drauf, und nämlich auf die Vertrauensabstimmung am Montag in Frankreich.
Wo die Regierung höchstwahrscheinlich stürzen wird, beziehungsweise es wirklich sehr knapp ist.
Genau, es spricht viel dafür, dass François Bayrou keine Mehrheit kriegt. Und das heißt, wir haben die nächste große Regierungskrise in Frankreich. Mhm. Und das Nachbarland von Deutschland sollte uns das sehr interessieren.
Absolut relevantes Thema. Hasnain, was glaubst du, was könnte hier nächste Woche das Thema sein?
Also ich befürchte, dass das Thema Nahostkonflikt, über den wir ja nun gar nicht gesprochen haben, was ja aber auch ein großer Konflikt, ein Krieg ist, dass uns das weiter beschäftigen wird. Ich sage befürchte, weil ich schon finde, dass es auf viele Art und Weisen sehr schwierig geführt wird und auch nicht konstruktiv. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das uns leider weiter beschäftigen wird.
Julia, was wäre deine Prognose für mich?
Meine Prognose ist, nächste Woche wird die Woche sein, wo alle Menschen einen Schritt zurücktreten, innehalten, von der Tagespolitik einen Schritt zurücktreten und sagen, ich möchte mal verstehen, warum kommen eigentlich Entscheidungen so zustande, wie sie zustande kommen, und beschäftigen sich mit Cognitive Bias, mit kognitiven Denkverzerrungen, Programme, die im Gehirn unbewusst ablaufen. Und morgen, also und nächste Woche werdet ihr anfangen mit dem Gender Bias und euch darüber unterhalten, wie denn der dazu führt, dass Entscheidungen momentan noch nicht so gut sind und besser werden können, damit der Weltfrieden näher rückt.
Ich nehme das mal mit, kann es aber jetzt noch nicht hundertprozentig versprechen, dass das hier das Thema wird. Vielen, vielen Dank für den Austausch heute. Ich bin klüger geworden und das ist immer gut. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende.
Danke, tschüss.
Dankeschön, ciao. Vielen Dank, tschüss,
ciao. Der Apokalypse und Filtercafé Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion und Redaktion Markus Feldenkirchen, Hannah Marahiel, Kate Kubel und Imre Balzer. Ton und Schnitt Niki Fränking und Mia Becker. Neue Episoden des Apokalypse und Filtercafé Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.